Wettbewerb in Frage. Eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies. Folge 8. Das Werk MAN Steyr und der internationale Standortwettbewerb.
Man hat diese ganze Geschichte von der lokalen Entstehung, der Ausbreitung, der Diversifizierung und dann diese zwei Stufen der Globalisierung. Zuerst diese regionalen Konzentrationsprozesse 80er, 90er Jahre und heute sozusagen das große Spiel der multinationalen Konzerne, der Global Players. Da ist vom Bildhaften her alles mal da.
2021 wurde das LKW-Produktionswerk MAN Steyr in Oberösterreich verkauft. Wie dieses lokale Ereignis in den internationalen Wirtschaftszusammenhang eingebettet ist und was man dabei über den internationalen Standortwettbewerb erfährt, darum geht es in der heutigen Sendung von Wettbewerb in Frage. Lisa Buchner spricht hierzu mit Jakob Capella, Leiter des Instituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft an der Johannes Kepler Universität Linz und Professor der Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Gemeinsam mit Claudius Grebner-Radkovic hat er ausgehend vom Fall MAN Steyr Globalisierungsprozesse und den europäischen Standortwettbewerb in einem Paper diskutiert. Kapitel 1. Von Steyr-Daimler-Puch zu MAN zu Steyr-Automotive.
Da haben Sie ja mit einer über 100-jährigen Geschichte zu tun, wie ein spezifischer Produktionsstandort entsteht. Ich glaube, seit Ende des 19. Jahrhunderts angefangen hat man mit den berühmten Waffenrädern, dann Anfang des 20. Jahrhunderts stärker auf Fahrzeuge kapriziert, dann natürlich in die Kriegswirtschaft eingespannt im Zweiten Weltkrieg und sich nachher neu konstituiert und Steyr Daimler Buch AG heißt und der drittgrößte, glaube ich, Industriebetrieb Österreichs war.
Ende der 80er Jahre bricht dieses Konglomerat Steyr Daimler Buch AG auseinander und es entsteht der MAN Standort. Die bayerische Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg hatte den Nutzfahrzeugteil der traditionsreichen Steyrwerke herausgelöst und übernommen. Nun wurden die Entwicklungen im und rund um das Werk in Steyr von der MAN-Zentrale in München gesteuert und eine zunehmende standortspezifische Arbeitsspezialisierung etabliert. Der Fokus lag nicht mehr auf der Montage ganzer LKWs, sondern auf der Fertigung einzelner Teile oder Endmontage gelieferter Teile. Jakob Capella.
Damit ändert sich natürlich auch die Struktur, weil auf einmal ist man eingebettet in ein internationales Konzernnetzwerk, das am Anfang bei MAN doch noch relativ regional ist und dann spätestens mit der Übernahme von MAN durch Traton tatsächlich in sowas wie einem globalen Player der ersten Größenkategorie aufgeht.
Die Traton Holding gehört zum Volkswagen-Konzern und steuert dessen Aktivitäten im Bereich Nutzfahrzeuge. 2012 hatte VW MAN unter seine Kontrolle gebracht. MAN blieb dabei weiter als eigenständige Marke bestehen. Ende 2020, Anfang 2021 verkündete die MAN-Zentrale, die nun im Besitz der VW-Holding Traton war, eher überraschend den Produktionsstandort Steyr zur Disposition zu stellen.
Dann gab es eine Entwicklung, die relativ dynamisch war und wo unklar war, ob es mit dem Standort überhaupt weitergeht und wenn ja, in welcher Form. Und im Sommer 2021 hat sich das dann aufgelöst, weil Siegfried Wolf, ein bunter Vogel der österreichischen Managerlandschaft, wenn man so will, mit diversen Verbindungen zum VW-Konzern, zur russischen Wirtschaft, aber auch zum Magna-Konzern. Der hat dann ein Übernahmeangebot gelegt, das auch angenommen wurde.
Die drohende Schließung des MAN-Werks in Steyr brachte einige Übernahmeangebote verschiedener Kaufinteressentinnen hervor. Die MAN-Zentrale verhandelte letztlich nur über das aus ihrer Sicht einzig passable Kaufangebot der WSA Beteiligungs GmbH von Siegfried Wolf. Dabei wurde seitens der Belegschaft das erste Kaufangebot des Managers abgelehnt, erst das zweite, etwas nachgebesserte, akzeptiert. Hinsichtlich des Übernahmeprozesses meint Jakob Capella,
Was natürlich furchtbar schade ist, ist, dass wir über die konkreten betriebswirtschaftlich relevanten Vorgänge, also wie sahen jetzt genau die Übernahmeangebote aus, was sind die Details der zukünftigen Betriebsplanung, also wie wird jetzt dieser Standort reorientiert oder auch nicht, oder welche Möglichkeiten hat es da gegeben, kann man sehr wenig sagen, weil uns die Daten hier fehlen, das findet hinter verschlossenen Türen statt.
In dieser gesamten Entwicklung von der Übernahme der Steyrwerke durch MAN bis hin zum Verkauf des Werks an Siegfried Wolf spiegeln sich dabei zentrale Merkmale von Globalisierungsprozessen wider.
Wir sehen, wie dieser Standort von einem in sich sehr diversifizierten und multifunktionalen Standort umgebaut wird zu einem spezialisierten Standort. Wir sehen also diese Ausweitung globaler Arbeitsteilung. Gleichzeitig geht aber die Kontroll- und Lenkungsfunktion natürlich verloren. Was wir auch sehen, ist natürlich eine gewisse Machtasymmetrie oder Machtverschiebung hin zu einem global flexiblen Kapital, hin zu den Konzernzentralen und weg von der lokal gebundenen Arbeit. Und was wir auch sehen, ist eine gewisse Hilflosigkeit der Politik, Hilflosigkeit vielleicht der Staaten generell, hier moderierend einzugreifen, weil wir es ja mit einem Problem zu tun haben, das lokal entsteht, aber eigentlich von globalen Dynamiken getrieben ist.
Kapitel 2: Machtasymmetrien und Machtverschiebungen.
Kapital kann sich eben aussuchen, wo es hingeht, und dadurch sieht sich natürlich die Politik Handlungsdruck ausgesetzt, möglichst attraktive Standortbedingungen unter Anführungszeichen zu schaffen, also irgendwie Kapital und die damit verbundenen Arbeitsplätze und Investitionen anzuziehen.
Mit dieser Machtasymmetrie zwischen global flexiblem Kapital und lokal gebundener Arbeit entsteht so ein Wettbewerb zwischen lokalen Standorten bzw. den nach Investition Strebenden. Im konkreten Fall MAN lag die Macht des flexiblen Kapitals in der MAN-Zentrale bzw. auf einer Ebene höher bei der Tratton Holding und dem VW-Konzern. Im Allgemeinen, so Jakob Capella, sind es große Vermögensverwalter, besonders reiche Haushalte, große Banken oder Versicherungen.
Also all jene, die zu dieser globalen Wirtschaftselite zählen, die hier typischerweise am längeren Ast sitzen und die Entwicklungen stärker bestimmen können.
So hat der multinationale Konzern eben eine große Freiheit, wo was in der Produktions- oder Dienstleistungskette angesiedelt wird.
Das Phänomen, das daraus entsteht, ist dann, was man manchmal als regulatorische Arbitrage bezeichnet. Das heißt, ich suche mir für jeden Aufgabenschritt in der Produktion, für jeden Teil der Produktion den besten Standort. Die besonders schmutzigen Dinge mache ich dort, wo die Umweltregulierung lasch ist. Die einfachen Dinge mache ich dort, wo die Löhne niedrig sind. Die schwierigen Dinge mache ich dort, wo das Personal gut ausgebildet ist. Und die Rohstoffe besorge ich dort, wo sie zufällig im Überfluss rumliegen. Und so versuche ich das halt global zu optimieren.
Die Produktion so entlang von Faktorkosten und standardspezifisch effizient zu gestalten, das sei ja die Idee, wenn das Ziel Profitmaximierung ist, könnte man sagen. Profitmaximierung ist aber schließlich auch das, was sich die Anteilseignerinnen und Eigentümerinnen der Konzerne im Allgemeinen erwarten. Was das MAN-Werk Steyr in diesem Zusammenhang betrifft, Jakob Capella.
Gerade im Kontext des MAN-Werks in Steyr wurde ja gesagt, na ja, wir können eigentlich dieselben Produktionsschritte, die wir hier in Steyr ausführen, auch viel billiger in Osteuropa ausführen. Da war dann auch lange Russland in der Diskussion, und da sieht man vielleicht auch, dass in der jetzigen geopolitischen Situation sind wir durchaus jetzt an einem Punkt, wo sich das natürlich aufgrund sehr unglücklicher Umstände, tragischer Umstände vielleicht jetzt auch zu verschieben beginnt, weil eben harte geopolitische Grenzen typischerweise auch dann auch ökonomische Globalisierung begrenzen. Aber in der alten Welt sozusagen aus dem Januar 2022 hat man natürlich aus Sicht des Kapitals hier globalen Spielraum.
Die Belegschaft des MAN Steyr hingegen hatte nicht viel Handlungsspielraum, trotz einer hier starken Gewerkschaftstradition. Es kam auch zu einer Abstimmung der Belegschaft im Werk, ob man dem Übernahmeangebot von Siegfried Wolf, das Lohneinbußen und reduzierte Arbeitsplätze nach sich ziehen würde, zustimmt oder nicht.
Dann hat sich die Belegschaft auch einmal dagegen gestellt und wurde dafür medial auch gescholten, weil man gesagt hat, es sind irgendwie sture Hunde hier, die sich sozusagen einem Lösungsszenario hier entgegenstellen. Letztlich war der Standard dann vielleicht doch ein bisschen attraktiver und der Siegfried Wolf musste eben sein Angebot auch einmal nachbessern, bevor es die Belegschaft dann angenommen hat. Trotzdem gab es Lohneinbußen, trotzdem gab es eine Reduktion der Belegschaft.
Einer solchen Entwicklung bzw. überhaupt der Aufgabe des Werks von Seiten der MAN-Zentrale hatte man eigentlich durch einen bestehenden Standortsicherungsvertrag vorgebeugt. Dabei handelt es sich sozusagen um das Gegenstück zum Investitionsschutzabkommen, bei dem sich die Kapitalseite, der die Investierende gegen etwaige Änderungen von Gesetzesgrundlagen und dadurch hervorgerufene Profiteinbußen absichert und im Falle kompensiert werden kann. Ebenso möchte sich beim Standortsicherungsvertrag der lokale Standort und die Belegschaft gegen die Risiken in der globalen, flexiblen Wirtschaft absichern. Beim Standortsicherungsvertrag in Steyr wurden dabei von Seiten der Belegschaft ein paar in der Vergangenheit erstrittene Rechte gegen das vertragliche Versprechen von MAN eingetauscht, dass der Standort bis zumindest 2030 jedenfalls erhalten bleibt, erklärt Jakob Capella.
Da sieht man jetzt ex post, dass dieses rechtliche Instrument des Standardsicherheitsvertrags nicht funktioniert hat. Also man sieht dann auch in so konkreten rechtlichen Prozessen, wie es eine Machtasymmetrie gibt. Und eine, so eine Ausprägung dieser Macht wäre halt dann, dass über diese sehr global gefällten Entscheidungen natürlich lokale Entwicklungspfade geprägt werden.
Kapitel 3 Entwicklungsmodelle und Pfadabhängigkeiten.
Wenn wir jetzt den Standardwettbewerb allgemeiner betrachten, dann stellen wir fest, dass sich da Muster herausbilden. Muster in dem Sinn, dass sich in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Sektoren, unterschiedliche Produktionsweisen als dominant erweisen, wenn es um die Frage des Außenhandels geht. Wir sehen relativ spezialisierte Akteurinnen, die von ihnen beschrittenen Pfade auch nicht ohne große Kosten verlassen können. Die einen spezialisieren sich auf Hochtechnologie, die anderen versuchen mit der Massenproduktion aufzuholen. Die nächsten, sagt man manchmal auch, ist ein Verliererpfad, wenn man keinen Ausweg findet, graben Ressourcen aus der Erde aus. Beispiel Saudi-Arabien zeigt, damit kann man auch sehr reich werden, wenn es die richtigen Ressourcen sind, ja? Und die Marktmacht, die damit einhergeht, richtig nutzt.
So haben die Wissenschaftler insgesamt 4 Entwicklungsmodelle unterschieden. Zum einen gibt es die Peripherieländer, Länder oder Regionen, die beispielsweise vorwiegend Ressourcen oder einfache Manufakturprodukte exportieren. Ein klassisches Beispiel im globalen Zusammenhang wäre hier auch Lateinamerika. Dabei sieht man, so Jakob Capella,
es ist nicht so, dass man irgendwann aus dem ausbricht und dann weggeht von den Ressourcen und stattdessen Industriegüter herstellt, sondern dieser Entwicklungspfad, dass ich sozusagen eine ressourcenschürfende Ökonomie bin, der vertieft sich über die Zeit, zumindest wenn wir die letzten Dekaden betrachten.
Ein anderer Entwicklungstyp wären hingegen Länder, bei denen eine aufholende Entwicklung zu beobachten ist, welche vor allem auf einer Kombination niedriger Lohnkosten mit guter Ausbildung der Beschäftigten fußt. Hier nennt Jakob Capella global gesehen China und teilweise etwas fragil Osteuropa sowie gewisse Regionen in Südostasien, bei denen solch ein Catch-up-Trend stabil zu beobachten ist.
Dann haben wir eine Reihe von Ländern, die sind sozusagen technologisch am weitesten fortgeschritten. Man spricht dann auch manchmal von den Kernländern. Im globalen Vergleich würde man da schon in Europa und den USA zu Hause sein. Die treiben das an, was man in der Ökonomie manchmal die World Technology Frontier nennt. Also die treiben das aktuellste Wissen voran und haben daher immer einen Vorteil, weil sie die kompliziertesten, die anspruchsvollsten, die technisch ausgefeiltesten Produkte herstellen. Nicht auch Japan gehört da natürlich dazu und Südkorea.
Als 4. Entwicklungsmodell könnte man, so Jakob Capella, von einem finanzgetriebenen Typus sprechen.
Jener Typ von Ländern, der sich darauf spezialisiert, dass er dieser globalen Finanz- und Vermögenselite eine gute Infrastruktur schafft. Das sind die berühmten Steueroasen unter Anführungszeichen. Die es erlauben, gut Vermögen und Kapitaleinkommen zu verstecken, aber auch alle Länder, die sich durch eine liberale Finanzmarktregulierung auszeichnen und daher ein attraktiver Standort für Banken, Versicherungen, internationale Konzernholdings und dergleichen sind.
Innerhalb Europas lassen sich schließlich diese vier Entwicklungstypen finden. Als Finanzzentren wären hier Luxemburg, Niederlande, Malta und Irland zu nennen, mit ihren niedrigen Körperschafts- oder Vermögenssteuern oder geringer Finanzmarktregulierung.
Das sind auch die Länder, die die höchsten Einkommenszuwächse verzeichnen. Diese Klasse an Ländern, die dieser internationalen Finanz- und Konzernelite hilft, ihr Eigentum und ihre Einkommen zu administrieren, die profitiert überdurchschnittlich, wenn man es jetzt bemisst, im durchschnittlichen BIP pro Kopf.
Als aufholende Länder wären insbesondere Tschechien, Slowakei, Slowenien und Polen gefasst und andere Regionen wie das Baltikum, wo noch nicht ganz klar ist, ob der Aufholprozess ein langfristiger Trend wird. Als Kernländer im europäischen Zusammenhang nennt Jakob Kabella vor allem die mittel- und nordeuropäischen sowie skandinavischen Länder, die mit ihren technologisch weit fortgeschrittenen Produkten und Unternehmensstrukturen punkten. Diesen Kernländern gegenübergestellt werden oft jene, die im europäischen Vergleich keine solch kompetitive Firmenpopulation und keine technologisch weit fortgeschrittenen Produktionsstrukturen aufweisen. Diese sogenannten Peripherieländer sind vor allem in Südeuropa zu finden, aber auch Frankreich zählt bis zu einem gewissen Grad dazu.
Die sukzessive Exportanteile an die aufholenden Länder verlieren und Schwierigkeiten haben, im internationalen Wettbewerb noch zu reüssieren. Also Schwierigkeiten haben im Bereich Verschuldung, im Bereich Beschäftigung, im Bereich Wachstum. Mit Ausnahme Portugals, die da in den letzten 10 Jahren mit unorthodoxer Politik ein bisschen eine Trendwende hingelegt haben, ist es auch so, dass es schwierig ist, politische Auswege aus dem zu finden.
So stehen die Peripherieländer in Konkurrenz mit den osteuropäischen Catch-up-Ländern, die aufgrund relativ niedriger Lohnkosten in vielen Bereichen Wettbewerbsvorteile als Zulieferer für Kernländer haben. Im globalen Zusammenhang stehen europäische Peripherie sowie letztlich auch Catch-up-Länder wiederum in einem Wettbewerb mit asiatischen Herstellern, den sie aufgrund der in Europa höheren Löhne und Sozial- und Umweltstandards kaum gewinnen können. Dabei spielen aber beispielsweise auch Produktfertigungstechnologien der europäischen Kernländer eine Rolle.
Wenn China einen Boom macht, dann ist das gut für Deutschland und Österreich, weil dann werden bei uns sozusagen Maschinen gekauft und wir profitieren davon. Und mit diesen Maschinen werden dann letztlich Produkte hergestellt, mit denen es gelingt, zum Beispiel die italienischen oder spanischen Manufakturprodukte aus dem Markt zu drängen.
Und so haben die europäischen Peripherieländer immer mehr Schwierigkeiten, sich am europäischen Markt zu behaupten. Aus diesen Pfadabhängigkeiten der gezeichneten Entwicklungsmodelle ist es dabei ohne große politische und finanzielle Anstrengungen schwierig auszubrechen. Trotzdem sind die Wege aber auch nicht in Stein gemeißelt, so Jakob Kabella.
Es ist natürlich kein Naturgesetz, dass sich das so entwickelt, weil wir haben ja auf der europäischen Ebene theoretisch eine Gesetzgebungskapazität und können Dinge tun.
Stärkere europäische Mindeststandards in zentralen Bereichen wie Umweltpolitik, Lohnsetzung, Körperschaftssteuer und Finanzmarktregulierung wären beispielsweise eine einfache Möglichkeit, den europäischen Standortwettbewerb politisch anders zu gestalten.
Damit würde man natürlich diesen Standortwettbewerb nicht völlig eliminieren, aber man könnte ihm sozusagen bis zu einem gewissen Grad die Zähne ziehen. Und man könnte auch versuchen, so stärker politisch das Konvergenzziel zu verfolgen.
Das Konvergenzziel als abstraktes Commitment, langfristig eine Angleichung der Lebensstandards zu schaffen, steht oft in programmatischen Dokumenten der EU. Zwar gibt es den Strukturfonds für regionale Entwicklung, ansonsten existieren aber relativ wenig andere konkrete Politikinstrumente, die in diese Richtung fungieren. Jakob Kabella.
das proaktive Verfolgen des Konvergenzziels als eine konstante Inspiration für die Alltagspolitik der Union, das würde ich sagen, ist nicht so, sondern das ist ein programmatisches Ziel. Und natürlich könnte man dieses programmatische Ziel viel stärker verfolgen. Und das würde einerseits darauf hinauslaufen, dass man für Europa fragt, wie sollen sich eigentlich unsere Mindeststandards hier in diesen zentralen Politikbereichen entwickeln. Dass man das aber vielleicht auch mit Bezug auf das außereuropäische Ausland sozusagen fragt und sagt, wollen wir tatsächlich alles importieren, was jetzt preislich kompetitiv ist? Oder wollen wir vielleicht stärker auch eine gewisse Wertebasis berücksichtigen und das Prinzip, dass Menschenrechte gewahrt werden müssen, dass der basale Umweltschutz vorhanden sein muss oder dass die Leute faire Löhne bezahlt bekommen sollen, ob das nicht auch ein stärkeres Prinzip wäre, unsere Handelspolitik zu steuern?
Die letzten 20 Jahre war der Grundtenor allerdings: Handelspolitik solle den Prinzipien komparativer Vorteile und der Ausnutzung unterschiedlicher Spezialisierungen folgen und bloß nicht von politischen Überlegungen überlagert werden. Im derzeitigen Ukraine-Krieg wird Handelspolitik hingegen nun wieder stärker politisch eingesetzt.
Also wir sehen eigentlich, was alles politisch möglich wäre. Und ich finde es nicht unambivalent, dass man früher dann so Sachen gehört hat von Ökonominnen, wie man soll Handelsabkommen nicht mit Menschenrechtsklauseln verkomplizieren. Da finde ich, ist eine gewisse Ambivalenz und wir sollten uns fragen, warum man nur zu politischen Mitteln greifen, wenn die Eskalation nichts anderes mehr zulässt? Hier könnte man reflektieren.
Kapitel 4. Was wäre, wenn? Alternative Szenarien, alternative Standortpolitik. Zurückbezogen auf den Fall MAN Steyr muss man, was die Entwicklungsmodelle inmitten globalen und europäischen Wettbewerbs betrifft, zuallererst sagen, dass wir uns hier in einem Kernland befinden, so Jakob Capella.
Wir sind hier in einer Region, die in diesen Bereichen, die das Kernland ausmachen, nämlich hohe technologische Kompetenz, hohe Kompetenz in der praktischen Fertigung komplexer Produkte, die hier eigentlich trotzdem gut aufgestellt ist. Und wenn jetzt zum Beispiel das Werk zugesperrt hätte in Steyr, dann wäre das natürlich ein Einschnitt für Steyr. Gleichzeitig muss man sagen, Industrie entsteht ja vor allem immer daraus, dass es schon Industrie gibt, nicht? Da gibt es ja so Cluster-Effekte, weil ich qualifiziertes Personal habe, weil ich die entsprechende Infrastruktur habe, siedeln sich auch wieder neue Unternehmen an. Das heißt, ich wäre schon der Meinung gewesen, dass so ein frei werdender Pool an hochqualifizierten Arbeitskräften durchaus wieder Investitionen anziehen könnte.
Steyr ist dabei ein funktionierender Cluster. Es gibt auch andere große Werke und ein nach wie vor resilientes Netzwerk an Industrieakteurinnen. Mit dem Verlust des ehemaligen MAN-Werks Steyr wäre natürlich ein zentraler Knoten in diesem Netzwerk weggebrochen, so Jakob Capella.
Trotzdem glaube ich schon, dass eine gute Chance bestanden hätte, natürlich mit Reallohnverlusten und mit weniger Nettoarbeitsplätzen, aber ein Teil von dem, was da verloren gegangen wäre, an anderer Stelle durch bestehende Betriebe, aber eventuell auch durch Neuansiedlungen aufzufangen. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn wir an Regionen denken, die vielleicht nochmal wesentlich stärker von einzelnen Kernbetrieben abhängig sind. Wenn sie in den globalen Süden gehen, dann haben sie noch viel öfters, dass einfach Manufakturindustrie nicht so verbreitet ist, dass dann die wenigen Industriestandorte, die man hat, natürlich pfadprägend sind für Regionen, also wo die Vulnerabilität wesentlich größer ist. Also nicht falsch verstehen, es wäre natürlich ein Drama gewesen. Ich glaube trotzdem, so ehrlich muss man sein in einem globalen Vergleich, dass wir hier eigentlich auch in der privilegierten Situation gewesen wären, das aufzufangen.
Hinsichtlich einer alternativen Entwicklung und Entscheidung für das Werk, abseits des Verkaufs an Siegfried Wolf oder einer Schließung, erklärt Jakob Capella, man dürfe natürlich auch nicht naiv sein.
Wir haben es ja mit einer Wertschöpfungskette zu tun, die fragmentiert ist und wo die einzelnen Produktionsstandorte relativ spezialisiert sind. Das heißt, ein Risiko ist natürlich, dass ich ja so eine Einbindung in größere Konzernnetzwerke irgendwie als Standort braucht, nicht? Also wenn man sich jetzt einfach so hinstellt und sagt, was hätte man mit dem Standort alles machen können, dann muss man natürlich in Kauf nehmen, dass ohne ein Andocken an so bestehende Netzwerke, was nicht leicht ist, ein kompetitives, ein wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell wieder zu entwickeln.
Wenn aber die öffentliche Hand dieses Risiko übernimmt, kann man sich fragen,
wie könnte eine positive Standardentwicklung aussehen? Und da gäbe es ja durchaus eine Reihe von Zukunftsherausforderungen, einerseits im Bereich Digitalisierung, aber insbesondere und vor allem im Bereich Klimawandel, nachhaltige Energieproduktion, nachhaltige Mobilität, wo wir ohnehin Labore brauchen und wo wir ohnehin experimentelle Standorte brauchen.
Eine solche alternative Entwicklung für das Werk in Steyr, in der die öffentliche Hand unternehmerische Tätigkeit unterstützt oder sogar proaktiv vorantreibt, hat auch Traditionen in der Vergangenheit. So kann der Staat gewisse Risiken leichter tragen. Gerade im Bereich der Grundlagenforschung oder fundamentaler Infrastruktur, wie beispielsweise beim Internetausbau, war es daher oft so, dass die öffentliche Hand vorangegangen ist, um neue Entwicklungen anzustoßen oder grundlegende Investitionen zu tätigen. Diese schaffen neue technologische Handlungsmöglichkeiten und erleichtern es für private Unternehmen, an dieser bestehenden Infrastruktur anzudocken und weiterzuentwickeln. Was das Werk in Steyr betrifft, erklärt Jakob Capella.
Gegeben dessen, dass wir ohnehin einige Zukunftsherausforderungen haben im Bereich Klima und Nachhaltigkeit, hätte man auch hier durchaus einen Versuch wagen können, die technischen Kapazitäten, die ja am Standort und auch in der Region durchaus vorhanden sind, neu zu bündeln und mit einem anderen Fokus zu versehen. Man muss dann schon auch anerkennen und fair sein und sagen, okay, hier übernimmt der Staat ein Risiko und weil es eben auch schon wieder der ganze Staat ist, müsste man dann auch so fair sein und sagen, es geht jetzt nicht primär um die Rettung irgendeiner Tradition an einem Ort, sondern es geht schon darum, das mit gesamtgesellschaftlichen Zukunftsherausforderungen, über die man ja demokratisch verhandeln kann, soll und darf, zu verknüpfen. Sonst wird es halt irgendwann zur Klientelpolitik. Das ist für die Betroffenen auch vielleicht eine tolle Sache. Aber ich glaube, wenn man so als ganzheitlichen Problem- und Lösungsansatz denkt, dann ist es auch legitimierbar. Und das wäre halt im Sinne dieses Entrepreneurial State, wie es jetzt manchmal heißt, also die historische Lektion eben, dass der öffentliche Sektor sehr oft auch eben Treiber von Innovation und technologischem Fortschritt war und ist.
Aber wie haben die Chancen ausgesehen, tatsächlich eine solche Richtung in Steyr einzuschlagen?
Meiner Einschätzung nach ist das niemals richtig ernsthaft diskutiert worden. Es gab vereinzelte Vorschläge, dass doch hier der Staat Verantwortung übernehmen könnte und versuchen könnte, was zu entwickeln. Aber was aus meiner Sicht gefehlt hat, war die explizite Verknüpfung solcher politischer Vorschläge mit einem entsprechenden, wenn man so will, ingenieurswissenschaftlichen und technischen Hintergrund. Man braucht ja ein gewisses technisches und praktisches Know-how, um sagen zu können, wie sich dieser Standort produktiv entwickeln kann, in welchen Bereichen das vorhandene Know-how oder vorhandene Kapitalstock geeignet ist, tatsächlich solche Zukunftsherausforderungen zu adressieren und wie sich hier die größtmöglichen Synergien ausnutzen lassen. Und dazu gab es keine ernsthaften Versuche, weil ja auch von Anfang an das Commitment zu so einer solchen Lösung gefehlt hat. Auch deswegen, weil wir damals eine Regierung hatten, die unter Standortpolitik nicht so eine proaktive, konstruktive Gestaltung des Standorts verstanden hat, sondern die Standortpolitik genau im Sinne gelesen hat, wo es eben darum geht, möglichst attraktive Investitionsbedingungen fürs internationale Kapital zu schaffen. Und dann ist man natürlich wieder in der Logik, dass man sagt, es muss billiger werden, die Löhne müssen runter, die Steuern müssen runter, der Staat muss irgendwie kleiner und schlanker werden und die übliche Litanei.
Letztlich wird es aber auch mit fortschrittlichen politischen Entscheidungsträgerinnen schwierig, die Globalisierung im Sinne eines Gemeinwohls zu gestalten und Polarisierungstendenzen entgegenzusteuern, wenn es keine auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene abgestimmte Industrie-, Handels- und Standortpolitik gibt. Sie hörten eine Folge von Wettbewerb in Frage, eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies, der Johannes Kepler Universität Linz, der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien, gefördert vom FWF. Lisa Buchner sprach mit Jakob Kabella, Leiter des Instituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft an der JKU Linz und Professor der Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen.